Als ob ihr der Stadtrat und der Landtag nicht reicht, jetzt will sie auch nach Berlin, da ist ja das Chaos noch größer und die Intrigen vielleicht noch heftiger und die Angriffe noch heftiger und das Politikgeschäft noch härter. Aber sie will es. Warum sie das will, das werde ich sie fragen. Carola Stange, die tritt für die Linkspartei an für den Wahlkreis 193. Jetzt ist sie da. Schönen guten Tag, Frau Stange.
Schönen guten Tag.
Haben Sie sich das gut überlegt?
Habe ich mir gut überlegt.
Wirklich?
Ja.
Berlin, das ist ein ganz hartes Geschäft. Sind Sie dem gewachsen?
Natürlich bin ich dem gewachsen. Sonst hätte ich nicht vor gut ein Dreivierteljahr zu meiner Partei Ja gesagt, wo die Frage an mich herangetragen wurde, ob ich mir das vorstellen kann. Ich denke, ich bin eine Frau, die sich wirklich von Kommunal über Landtag sozusagen schlau gemacht hat, hat miterlebt, wie Politik existiert, wie Politik gestalten kann. Und nun will ich nach Berlin.
Sie sind ja schon seit langem im Politikgeschäft, obwohl, das verwirrt mich ja immer auf den Wahlzetteln, auf den Wahlzetteln, die wir dann ankreuzen können am 22. September. Da steht ja auf dem Stimmzettel Carola Stange, Gartenbauingenieurin MDL, also Mitglied des Landtages, Erfurt. Also Erfurt ist der Wohnort, MDL Mitglied des Landtags und Gartenbauingenieurin der Beruf. Wieso muss denn der ursprünglich erlernte, schon seit bei Ihnen der Jahrzehnten nicht mehr ausgeübte Beruf da drinstehen? Also das hat doch eigentlich mit Ihnen nicht mehr so viel zu tun, oder?
Also warum das so sein muss, das müssten wir vielleicht mal nachfragen in den entsprechenden Stellen. Aber ich denke, der Beruf Gartenbauingenieurin hat mit mir schon noch viel zu tun, denn ich bin schon mit Leib und Seele immer noch in meinem Garten unterwegs.
In Ihrem persönlichen,
oder? In meinem persönlichen Garten unterwegs, versuche den auch entsprechend den gegebenen zeitlichen Rahmen, den ich habe, so zu gestalten.
Jetzt haben Sie es aber milder ausgerückt. Das vergammelt alles, weil Sie nur auf Wahlkampf tun.
Nein, so nicht. Es vergammelt bei mir gar nichts, sondern ist alles schick. Im Gegenteil, in diesem Jahr wächst nur nichts. Das ist
Wieso?
Ein großes Problem.
Ach, das liegt nicht an Ihnen?
Das liegt nicht an mir. Kartoffeln, das ganz große Thema. Keine Kartoffeln habe ich geerntet in diesem Jahr.
Moment, haben Sie im Häuschen mit Ihrem Mann?
Eine Laube, eine Gartenlaube, so wie das nach Bundeskleingartengesetz alles sein darf. Nicht allzu groß, 24 Quadratmeter.
Also Sie haben eine Gartenlaube in welchem Gebiet?
In Fieselbach.
In Fieselbach, okay. Mhm. Und da müssen Sie ja Sachen anbauen, das ist ja laut Kleingartengesetz, da können Sie nicht einfach nur eine Wiese machen und sich drauflegen so mit der Decke, sondern da muss also auch Gemüse, Obst und irgendwas angebaut werden.
Genau. Die Drittelregelung gibt es da. Ein Drittel Anbau, ein Drittel darf Grünfläche sein und ein Drittel sind Blumensträucher etc. Mhm. Und da baue ich jedes Jahr Kartoffeln an. Und in diesem Jahr ist nichts geworden.
Obwohl die Kartoffelpreise ja steigen, vielleicht deswegen, oder?
Deswegen steigen die
Kartoffelpreise. Wieso werden die Kartoffeln nichts?
Das weiß ich nicht. Also wir
hatten, Moment, das müssen Sie als Ingenieurin doch wissen.
Das weiß ich nicht. Wir hatten, lassen Sie mich ausreden, wir hatten dieses Jahr das erste Mal seit 16 Jahren zweimal das Grundwasser so hoch im Garten, dass die Kartoffelreihen unter Wasser standen und das mögen die Kartoffeln nicht.
Also wissen Sie es doch. Ja.
Und ich sage, das ist der Grund. Also wirklich viel Arbeit gemacht, Kartoffeln gelegt im Schweiße meines Angesichtes und dann kommt nichts bei der Ernte rum. Traurig.
Also, so ist das manchmal. Ja. Könnte ja sein, dass jetzt auch nichts bei rumkommt, dass Sie es nicht schaffen, in den Bundestag zu ziehen. Dann bleiben Sie weiter im Landtag oder was haben Sie dann vor, wenn es nicht klappt?
Na, ich gehe erstmal davon aus, dass es klappt. Vollkommen klar.
Sonst
würde ich ja nicht antreten und mich nicht engagieren. Erststimme geht an Carola Stange, vollkommen klar. Und über Weiteres mache ich mir dann, weiß Gott, noch keine Gedanken, weil ich bin ab 22.09. Ca. 20 Uhr, denke ich, ist die Auszählung durch, bin ich in den Deutschen Bundestag.
Also das müssen Sie aber im Direktmandat schaffen, weil über die Liste wird es dann nichts werden. Also Sie
Richtig.
Müssen das Direktmandat
ja.
holen.
Ich habe gesagt, wenn, dann nur direkt. Keine Listenplatzabsicherung wie meine politischen Mitbewerber. Ich will um das Direktmandat kämpfen. Wir haben ja gute Konditionen gehabt, haben 2009 die 4 Landtagskreise gewonnen. In Weimar haben wir auch den Landtagskreis gewonnen. Also de facto kann das schon gut klappen.
Jetzt sind wir schon wieder in der Politik drin. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über Sie persönlich reden, über die LPG. Sie haben also in Kromsdorf bei Weimar in der LPG, in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Tal des Friedens gelernt. Das war nach 79 bis 82 und dann waren Sie auf der Ingenieurschule Gartenbau in Erfurt. Da gab es noch eine Ingenieurschule für Gartenbau. Das heißt jetzt nicht mehr Ingenieurschule, oder?
Nein, das ist heute ein Teil der FH geworden. Draußen in der Leipziger Straße, es ist ja alles zusammengegliedert worden, war ja zu DDR-Zeiten alles einzeln, da war die Gartenbauschule einzeln, da war auch die Baufachschule einzeln, ne? Und das ist ja dann zu dieser Fachhochschule zusammengeschlossen worden. Und dort gab es schon zu DDR-Zeiten gute Bedingungen, um den Beruf, das Studium durchzuführen. Es war ja nicht nur Gartenbau, es war ja auch Architektur, Landschafts- und Gartenbauarchitektur. Und die Obstbauer waren auch dort. Ja.
Was war Ihr Spezialgebiet?
Der Freilandgartenbau.
Das heißt Obst oder?
Nee, Freiland heißt bei mir.
Entschuldigung, verzeihen Sie mir, wenn ich nicht
Das ist bei mir der Gemüseanbau gewesen, war auch ein bisschen.
Blumenkohl ist typisch für Erfurt, oder? Das weiß ich zumindest.
Ja, ich habe ja nicht in Erfurt gelernt, sondern bei Weimar. Und da war typisch die Erdbeeren vor allen Dingen, waren Tomaten typisch, waren Kohlgemüse, Rotkohl, Weißkohl, Rosenkohl. Also das war so die Ausbildungsrichtung und natürlich auch unter Glas und Plasten, also sprich Gewächshäuser.
Unter Glas und Plasten?
Das hieß das. Mhm.
Unter Glas und Plasten waren die Gewächshäuser. War das Plastik oder, wie sagt man, im Osten hat man Plaste gesagt, Plaste-Gewächshäuser?
Naja, Folie.
Ach, Folie.
Folie. Und das hieß dann immer, also Anbau unter Glas und Plaste, und das waren halt die ganz normalen Glasgewächshäuser oder die großen Foliezelte.
In meinem Bild, also bei den letzten Gesprächen, die wir hatten, da haben Sie mir erzählt, dass Sie mal Traktor gefahren sind. Und ich stelle mich immer, also ich stelle mir manchmal vor, wenn ich Sie auf dem Fahrwerk hatten, dass Sie auch schon mal auf einem Traktor gesessen haben.
Ja.
Da habe ich mir das richtig gemerkt, dass Sie richtig Trecker gefahren sind?
Ja, haben Sie. Ich habe ein ganzes Jahr, bin ich auf dem Traktor in den Kromsdorfer Landen umhergerast, habe also alles gemacht, was man so macht als Traktoristin, habe Kartoffeln reingeholt, habe mich die anderen Kohlgemüse, die geerntet worden sind, habe die reingefahren, habe Getreide gefahren, habe von den Stallungen, die ringsrum im Kromsdorf lagen, auch den Mist auf die Felder gefahren. Also alles, was ein Traktorist fährt, habe ich transportiert.
War das typisch, dass auch Frauen Traktoristinnen waren, oder waren Sie da eine Exotin? War das,
Es ist nicht typisch gewesen, aber es gab es hier und da schon, dass Frauen auf den großen Maschinen
Warum
saßen.
Warum auch nicht? Ne?
Bei mir im Lehrgang, also im Ausbildungslehrgang, gab es drei gleichaltrige Frauen, die haben auch diesen Werdegang eingeschlagen. Sie sind mit mir auf den Traktor gestiegen und sind nach dem Jahr gemeinsam sind wir zum Studium gegangen. Wir haben ja auch Mähdrescher gefahren. Es ist ja nicht nur so, dass wir nur Traktoren.
Riesendinger oder eine Verantwortung. Also wenn man da sich mal irgendwie verfährt, oder das ist schon, das ist Maßarbeit und eine Verantwortung. Teures Teil und das... Das haben Sie tough hingekriegt?
Das haben wir tough hingekriegt.
Mhm. Genau. Haben Sie zu den anderen Traktor- und Mähdrescherfrauen noch Kontakt aus Ihrem alten Leben? Gibt es da noch Kontakte?
Zu einer ja. Eine ist leider verstorben, aber zu einer habe ich noch Kontakt. Die wohnt auch in den Weimarer Land, also ist das sozusagen auch die Brücke wieder geschlagen in den zukünftigen Wahlkreis. Und in dem Zusammenhang haben wir noch Kontakt.
Ja. Das ist jetzt wieder die Brücke, also Sie sind ja von Weimar dann nach Erfurt gekommen, Sie wohnen in Erfurt,
ja.
Haben da kein Häuschen und wohnen zur Miete. Wo wohnen Sie dann, welche Ecke?
Ich wohne in Hochheim zur Miete. Ja.
Zur Miete, aber haben das Gärtchen in Fieselbach.
In Fieselbach,
ja. Wie weit ist es da? Wie fahren Sie da mit dem Fahrrad hin? Oder wie?
Na, Fahrrad ist ein bisschen weit nicht, das schafft man schon, aber aus zeitlichen Gründen würde ich immer erstmal im Moment das Auto bevorzugen, 10 Kilometer sind es.
Haben Sie derzeit einen Chauffeur oder wie sind Sie
das
unterwegs?
Das fahre ich alles selbst.
Sie fahren also jetzt auch zu den ganzen Terminen, also wenn ich sehe bei Ihnen, was Sie so twittern, wo Sie überall sind, also Sie lassen ja kein Fest aus, also sind ja so nicht nur im Freibad, sondern auf allen Kinderfesten, über allen Wahlkampfveranstaltungen, ist hart derzeit, oder?
Naja, Wahlkampfzeiten sind interessante Zeiten, das ist natürlich so, dass da ein Tag meistens 15, 16 Stunden hat, aber es sind auch Zeiten, in denen ich vor allen Dingen viel Informationen und auch viel Zuspruch mitnehme, und darum ist das schon alles in Ordnung.
Informationen mitnehmen heißt, Sie werden beschimpft und werden Sie werden mit Forderungen konfrontiert, oder wie geht das zu an den Ständen, wenn Sie auf die Menschen treffen?
Also beschimpft werde ich nicht. Das kommt nicht vor. Es kommen manchmal kritische Anfragen, so nach dem Motto, ihr Politiker könnt ja sowieso nichts bewegen, dann komme ich mit den Leuten gut ins Gespräch und kann auch gut überzeugen, dass doch Politik was bewegen kann. Und ansonsten kommen natürlich ganz viele Hinweise, wo Gesetze den Bürgerinnen und Bürgern nicht so sehr gut tun, wo falsche Gesetze auf den Weg gebracht worden sind. Ich sage nur immer die Rente mit 67, ja. Da ich ja aus dem Sozialbereich komme, ist das ganz, ganz oft zu hören, dass das ein großes Problem für die Bürger ist. Und es gibt das Thema jetzt Kita zum Beispiel, die Kita-Finanzierung, Kita-Beiträge, Rechtsanspruch. Also in allen Lebenslagen die Dinge, die die Menschheit so bewegt, kommen an mein Ohr herangetragen.
Wenn Sie da jetzt Prioritäten setzen müssten, also Sie haben gesagt, die Rentenproblematik ist eine wichtige. Also da machen sich Menschen Sorgen, dass sie immer weniger Rente haben am Ende, die dann nicht zum Leben reicht und dass die Rente mit 67 ein Problem für viele ist, die körperlich hart arbeiten oder wie, was ist da, was
kommt? Es ist sowohl das eine, die sagen, also Rente mit 67 ist eine falsche Beschlusslage gewesen, wir schaffen es nicht, ich bin heute paar 40, habe ich heute Morgen erst wieder eine Frau gehört, die hat es schon sehr mit dem Rücken, die weiß nicht, ob sie ihren Beruf noch ausüben kann bis 67. Die Bauarbeiter, die immer oft bemüht werden, ist ja nur ein Fakt. Aber es ist natürlich auch viele Leute, die gearbeitet haben, gearbeitet, wenig Geld verdient haben, bekommen ja ab dem 30. Lebensjahr von dem Rententräger ihre Rentenpunkte zugeschickt, dass ein Bild sich gemacht werden kann über den normalen Rentenverlauf. Und da ist das schon beängstigend, wenn sie sagen, ich habe zwar mal gearbeitet und bin jetzt bei einer Rente, die mir zustehen würde mit ungefähr 450 Euro, habe da jetzt noch circa 15 Jahre vor mir und wenn ich dann ausrechne, was rumkommt, dann bin ich in der Grundsicherung, also hier muss was geändert werden. Da bin ich beim Thema Mindestlohn, 10 Euro. Also so schließt sich dann auch immer wieder ein Kreis. Ja.
Zum Mindestlohn kommen wir gleich, das ist ja nicht nur eine Forderung der SPD, natürlich auch der Linken, aber zum Thema Rentensystem. Die Rentenkassen müssen ja konsolidiert werden, das ist ja ein Problem durch den demografischen Wandel. Es gibt immer weniger, die einzahlen, dadurch ist immer weniger im Topf drin, um das jetzt mal ganz einfach zu machen, aus dem ja dann die aktuellen Renten geschöpft werden. Das ist ja nicht wie in anderen Ländern, dass da jeder für sich selbst verantwortlich ist. Das ist ja so ein Umlagesystem. Wie kann denn das weitergehen und wie können denn die Rentenkassen finanziert werden, damit auch zukünftig noch Leute überhaupt eine Rente bekommen, die jetzt arbeiten oder die auch, die nicht arbeiten? Ja. Wie soll das gehen?
Ja. Also da hat die Linke ja seit vielen Jahren den Vorschlag der Bürgerversicherung, dass jeder und jede einzahlt in diese Versicherung und vor allen Dingen, dass auch andere Vermögen mit besteuert werden, ich sage mal Kapitalvermögen. Und dieses Geld geht in die Bürgerversicherung hinein. Das heißt, jeder, der einzahlt, hat natürlich dann auch ab dem Moment einen Anspruch auf Leistung dieser Versicherung. Das wäre ein guter erster Schritt, um auch die Rentenkassen gut zu füllen. Es ist ein Märchen.
Aber das Umlagesystem soll weitererhalten bleiben.
Naja, wir haben dann diese Versicherung. Okay. Ne? Jeder zahlt ein, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer zahlt ein und die zusätzlichen Leistungen werden auch, also Finanzleistungen, Kapitalerträge werden auch mit reingepackt und damit ist es die Umlage. Wir haben errechnet, wir wären da ungefähr bei 5,25% für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das wäre weniger wie heute, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Beispiel zahlen müssten. Und es würde sich trotzdem rentieren, dass man eine Rente bekommt, von der man im Leben, im Alter auch leben kann.
Das Alter ist die eine Sache. Kommen wir dann nach einer kurzen Musik zum Thema Mindestlohn. Zwischendurch plaudern wir noch ein bisschen privat. Wir wollen Sie ja auch noch kennenlernen. Für die, die Sie noch nicht so gut kennen, eine Möglichkeit, auch Carola Stange kennenzulernen. Noch im Gespräch bis 11 Uhr. Carola Stange, Direktkandidatin für den Wahlkreis 193. Das ist Erfurt, Weimarer Land. Sie ist Direktkandidatin, hat sich nicht über die Liste absichern lassen und will in den Bundestag einziehen. Im Gespräch noch bis 11 Uhr. Wer schreit, hat recht oder auch nicht. Das war Crash of Renos und ob Frau Carola Stange einen Crash erlebt, das werden wir sehen. Spätestens am 22. September. Sie will in den Bundestag einziehen für den Wahlkreis 193 und das ist Erfurt, Weimar und Weimarer Land 2. Das muss man ja korrekt sagen, Frau Stange. Und Sie wissen, was Weimarer Land 2 genau ist. Das ist ja nicht das ganze Weimarer Land oder nur ein Teil?
So ist das. Das sind die Dörfer, die sich zusammengeschlossen haben in das Grammetal. Das sind dieses Weimarer Land 2.
Weimarer Land 2 ist das Grammetal.
Da ist das Grammetal, ja. Und das sind Dörfer, die ehemals zu Erfurt Land gehörten und ja, zu Erfurt Land und zu Weimarer Land gehörten. Die haben sich halt zusammengeschlossen und das ist eine ganz imposante Ecke. Das geht von weit über der Autobahn bis Ottstedt am Berge auch bekannt. Also zieht sich das so wie ein Streifen, ein Schal zwischen den zwei Städten lang.
Mhm. Frau Stange, was haben Sie dann nur gemacht? Was haben Sie sich dabei gedacht mit dieser Freibad-Tour? Sie hätten sich doch denken können, was die Zeitung und was die Medien daraus machen. Also in die Schlagzeile Linke geht baden kam ja nun nicht, da haben Sie sich dagegen verwahrt, aber es kam dann gleich im ersten Satz. Musste das sein, diese Freibad-Tour, Wahlkampf im Freibad?
Also diese Freibad-Tour haben wir ganz bewusst gewählt, um auch mit Menschen etwas niederschwelliger ins Gespräch zu kommen. Vor dem Stotternheimer Bad sind wir gewesen und sind dann auch noch raus an den Alberstädter See gegangen. Das war von uns gut überlegt und auch gut organisiert. Das Wetter hat natürlich geklappt. Wer hat's gemacht? Ne? Wir haben die Sonne uns bestellt. Die Presse hat sich dazu eingeladen. Mit dem ersten Satz in dieser TA-Artikel war ich nicht ganz zufrieden. Aber ansonsten war ich mit der Aktion sehr, sehr zufrieden, weil der Zuspruch für die Politik, die Position meiner Partei und auch zu meiner Person waren sehr, sehr groß. Ich hatte nette Gespräche, anregende Gespräche mit Bürgern, die auch zum Baden unterwegs waren mit ihren Kindern und das war schon in Ordnung.
Aber trotzdem mal die Reaktion, also ich habe es ja bei Herrn Lauinger auch erlebt, der hat sich dann vor einem Latte Macchiato fotografieren lassen, obwohl den gar nicht getrunken hat, man hat ihm den so hingestellt, also das wird dann schon mal ein bisschen inszeniert und die Kollegen hatten wahrscheinlich auch Spaß und haben sich auch ein bisschen lustig gemacht, also sie haben nicht in der ersten Zeile geschrieben, die Linke geht baden, aber Frau Carola Stange am Freitag mit ihrer Wahlkampftruppe auch noch baden gegangen ist. Dann die Bildunterschrift, man sieht sie dann im Badeanzug, gern ließ sich Jens Fickinger auf ein Gespräch mit Carola Stange ein und bot der Bundestagskandidatin der Linken einen Platz auf seinem Strandtuch am Alberstädter See an und so weiter. Und war das inszeniert oder ist das wirklich so, gerade mit dem Namen und so, wie das da auf dem Bild, hat das wirklich so stattgefunden oder haben Sie da jetzt posiert?
Nein, das hat wirklich so stattgefunden. Ich habe ja bereits eingangs gesagt, dass ich zu diesem Freitag es war Freitagnachmittag, mit den Bürgern recht gut ins Gespräch gekommen bin, halt auch so ungezwungen. Und dieser Vater mit seinen zwei Kindern lag wirklich auf der Decke, hat gesagt, setzen Sie sich hin, muss man nicht von oben herab so reden, sondern wir haben einfach gesprochen über die anstehende neues Schuljahr, über Probleme, die auch mit Hartz IV in Zusammenhang hängt, weil ich habe gefragt, wie kommt man denn nach Alberstedt? Das ist ja eigentlich ein Stückchen offene Seenlandschaft, sehr schön gemacht. Und da haben sie mir gesagt, also einfach brauche ich hier keine Eintrittsgelder zu bezahlen, ich kann trotzdem baden gehen, das Umfeld stimmt, also kann ich mal schon wieder 12 € sparen. Mhm. Und das sind doch so Dinge, die muss man einfach auch mal gehört haben.
Also über sowas spricht man dann auf dem Strandtuch, über tatsächliche persönliche Sorgen, Nöte, in dem Fall war es sozusagen der Geldmangel bei Hartz IV, Kita-Geschichten.
Schulbeginn stand ja kurz davor, wo ich unterwegs war. Also die teuren Schulbücher, die man wieder anschaffen musste, die ganzen Kopierkosten, die ein Budget einer Familie doch sehr, sehr strapazierend waren, lauter solche Gespräche.
Das sind ja nur Landesthemen. Also gerade Bildungspolitik ist ja Landesthema wegen Kulturheit. Das können Sie ja dann in Berlin nicht klären, oder?
Naja, man kann zumindest mit den Argumenten, die einem mitgegeben werden nach Berlin, die auch wieder anbringen. Und ich weiß nicht, warum Kultuspolitik unbedingt Landeshoheit bleiben muss. Nur weil ich immer höre, die Kultusminister wollen sich dieses Thema nicht aus der Hand nehmen lassen. Also, ob das immer der richtige Schritt ist, das bezweifle ich.
Das heißt, die beiden Themen Bildung und Medien sollte nicht unbedingt Ländersache bleiben. Den Föderalismus stellen Sie damit in Frage grundsätzlich. Dass wir so viele Bundesländer haben mit Landesregierungen, das könnte sich ändern nach Ihrem Willen?
Also die Föderalismusreform, die da vor, ich glaube, 4 Jahren auf den Weg gebracht worden ist mit einzelnen Ergebnissen, die stelle ich in Frage. Mhm. Auch zum Beispiel beim Thema Heimgesetz. Das war mal eine Bundesangelegenheit, die es von Bundesseite geregelt worden ist, dann an die Länder gegeben. Die stelle ich zum Beispiel in Frage und das Thema Bildung auch, weil ich bin schon der Auffassung, dass es ein einheitliches Bildungssystem geben könnte, sollte. Das heißt nicht, ich will eine Einheitsschule, sondern es sollen sich schon die Schulen entfalten. bilden sollen, auch unterschiedliche Angebote machen können. Aber ich finde es nicht richtig, dass ein Kind, ein Schüler, der von Hamburg nach Erfurt umzieht, eventuell ein Schuljahr nochmal überspringen muss, nur weil es unterschiedliche Lehrpläne gibt, unterschiedliche Ansätze. Die Eltern müssen und sollen immer mobil sein. Den Kindern fällt es dann auf die Füße, wenn sie von einem Bundesland in ein anderes Bundesland ziehen, weil sie einfach mit den Bildungssystemen, was nicht miteinander verbunden ist, nicht zurechtkommen. Mhm. Und da kann es doch mal laut nachgedacht werden, ob man da Föderalismus doch nochmal mit einem Fragezeichen versieht.
Mhm. Das ist ja hochemotional, wenn es um die Länder und wenn es um Identitäten geht, dann heißt es, die wollen die Länder abschaffen. Das fing ja schon an, als der Macher nicht den Vorschlag gemacht hat, einer Dreistaat. Das hört dann bei Autokennzeichen auf. Das ist ein heikles, ein emotionales Thema. Die Gebietsreform hängt ja damit auch zusammen. Da steht ja oftmals wirtschaftliche Vernunft nicht im Vordergrund, sondern eher die Emotionen. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen. Die ganze Diskussion um die Dreistadt, die fand ich auch ein bisschen weit hergeholt. Also wir haben seit vielen, vielen Jahren zwischen den drei Städten, die er auch genannt hat,
Weimar,
genau, diese Impulsregion. Also es gibt Verbindungen, es gibt Gemeinsamkeiten. Selbst wo ich 2006 in den OB-Wahlkampf war, da haben wir eine gemeinsame Erklärung der Impulsregionen auf den Weg gebracht. Also da hätte ich jetzt nicht nochmal auf diese Dreistadt so abzielen müssen. Man muss nur die Vernetzung viel besser noch hinbekommen. Man muss den ÖPNV sicher auch noch ein bisschen besser abstimmen können. Also es gibt's alles, ne? Und Emotionen sind natürlich immer vorhanden, wenn es um kleine Ortschaften geht, die auf einmal Angst haben, nicht mehr so in der Bedeutung zu sein. Aber das braucht halt immer Transparenz und Öffentlichkeit und die Bürger mitnehmen bei der Entwicklung von neuen Ideen.
Zurück zu den Themen, die den Bundestagswahlkampf bestimmen. Wir haben über die Rente gesprochen, über das Rentensystem, wo Sie sagen, das muss reformiert werden. Dann kommen wir genau zu dem Thema Mindestlohn, Arbeitsmarkt. Da lässt sich ja feststellen, dass das Lohnniveau in Deutschland relativ niedrig ist. Wir haben Werksverträge, wir haben prekäre Beschäftigung, wir haben eine Lohnzurückhaltung im Vergleich zu Frankreich von 20%. Sie sagen jetzt ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro. Das ist ja genau SPD-Position. Wie unterscheiden Sie sich da von der Position der Grünen und der SPD eigentlich?
Ja, ich muss Sie mal berichtigen. Nicht 8,50 Euro sind unsere Position, sondern 10 Euro.
10 Euro,
legen wir mal noch 2,50 Euro. Ja, okay. 1,50 legen wir da erstmal drauf.
1,50.
Ja. Und das ist schon mal der große Unterschied, weil alle Berechnungen, alle Wissenschaftler, die sich in den letzten Jahren mit diesen Mindestlohn auseinandergesetzt haben und haben die 8,50 Euro oder 8 Euro waren es ja mal dann 8,50 gerechnet, sagen, das reicht nicht, um im Rentenalter ein würdiges Leben führen zu können. Wir brauchen mittlerweile 10 Euro, alles ist teurer geworden. Das ist ein großer Unterschied zu SPD und Grün, die Position meiner Partei dazu. Und wir sagen auch, in 2017 sind die 10 Euro auch nicht mehr ausreichend, sondern da brauchen wir 12 Euro.
Mhm. Da sagt ja FDP, CDU, ich habe es letzte Runde gehört, ja, das ist ein Überbietungswettkampf, jeder bietet mehr, aber wie soll es denn finanziert werden? Das müssen dann die Arbeitgeber finanzieren, können die das? Sind die dann noch wettbewerbsfähig?
Na, also 23 andere europäische Länder machen uns vor, dass sie nicht kaputt gegangen sind, die Arbeitgeber vor Ort, sondern dass sie Wettbewerbsfähigkeit beweisen, weil dort gibt es einen Mindestlohn. Und wir hier in Deutschland haben das Thema seit vielen, vielen Jahren auf der Tagesordnung und uns wird immer wieder was erzählt, dass wir die Betriebe damit in den Ruin treiben würden, dass es nicht mehr ausreichend Investitionen geben würde etc. Ich glaube, ein Blick in unsere europäischen Nachbarländer zeigt, dass es so nicht stimmt.
Tja. Meinen Sie da den Süden, dem es ja nicht so gut geht? Oder was meinen Sie für europäische Nachbarländer?
Ich bin ja bei Frankreich und anderen Ländern, wo es Mindestlohn gibt. Die nordischen Länder, nicht im Süden. Also die nordischen Länder. Mhm. Auch sage ich, vielleicht ist dann der Gewinn der Arbeitgeber nicht mehr ganz so hoch, wenn sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas mehr zahlen. Aber die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist einfach höher. Sie können sich mehr leisten. Das könnte auch die Inlandproduktion, die Konjunktur im Inland ankurbeln und was ist da dran falsch? Mhm.
Eine Taktik der FDP-CDU ist jetzt zu sagen, liebe Gewerkschaften, lasst euch doch die Tarifautonomie nicht wegnehmen. Wenn es einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gibt, dann braucht es euch doch nicht mehr. Dann ist eure Tarifautonomie weg. Ihr könnt keine Verhandlungen mehr führen und nicht mehr kämpfen für höhere Löhne, weil es gibt ja dann den Mindestlohn und dann braucht es euch nicht mehr. Hat mich verwundert, dass die CDU jetzt die Gewerkschaften stärkt. Ist es aber nicht auch so, dass dann die Gewerkschaften sich möglicherweise nicht selbst abschaffen, aber sich nicht mehr so wichtig machen?
Also erstens ist das für mich eine Scheindebatte, die die CDU an der Stelle führt. Gewerkschaften wird es immer geben müssen und braucht es auch in Zukunft. Die Tarifhoheit ist eine ganz wichtige Hoheit, aber wir haben natürlich auch das Thema Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnisse, auf die Gewerkschaften viel, viel intensiver noch gucken muss, wie es den Mitarbeitern vor Ort geht. Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass nicht überall in noch nicht allen Betrieben, auch hier in Erfurt, dass es da gewerkschaftlich organisiert gibt. Es gibt nicht überall Betriebs- und Personalräte. Ich gucke nur an das Logistikzentrum. Ich sage an der Stelle nur Zalando. Da ist es bis heute nicht möglich, dass es ein Betriebsrat gebildet worden ist. Und somit ist natürlich auch die Verhandlung um Tarife nicht möglich, nicht also schwer durchsetzbar.
Wir werden in der nächsten Runde noch über andere Themen, auch natürlich über Außenpolitik sprechen. Sie müssen sich dann mit außenpolitischen Themen auch noch mehr beschäftigen als jetzt natürlich im Landtag. Wir sprechen mit Carola Stange. Sie ist Direktkandidatin für den Wahlkreis 193. Noch eine halbe Stunde im Gespräch hier bei Radio Frei. Im Gespräch Carola Stange für den Wahlkreis 193 will sie das Direktmandat holen und sie muss es auch holen, ansonsten kommt sie nicht in den Deutschen Bundestag. Über die Liste der Partei Die Linke ist sie nicht abgesichert und sie muss es schaffen, Antje Tillmann und Carsten Schneider hinter sich zu lassen. Bisher hat sich das immer abgespielt zwischen Antje Tillmann und Carsten Schneider und wie sie das aufholen möchte oder wie sie das tun will, das interessiert mich natürlich. Ist das erstens realistisch? Glauben Sie, dass es da tatsächlich noch, dass sie dann noch ins Spiel kommen? Ansonsten war es ja immer doch ein Duell zwischen CDU und SPD oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Na, das haben Sie vollkommen falsch in Erinnerung. Das ist ja wohl klar. Mhm. Beim letzten Bundestagswahlen 2009 war der Abstand zwischen Frank Spie, der damalige Direktkandidat, und Antje Tillmann relativ gering.
Also ich verwechsel immer die Rot. Das eine ist hellrot, das dunkelrot. Das kann man schon mal leicht verwechseln, oder?
Das war gering. Wir haben da auch damit gerechnet, dass wir das Direktmandat holen für den Bundestagswahlkreis. Es hat nicht geklappt, aber diesmal bin ich auch sehr optimistisch, dass ich es schaffe. Meine Punkte, die vor allen Dingen auch in Weimar gut ankommen bei den Bürgern, ist, das ist eine von uns. Die kommt von hier, die weiß, von was sie spricht.
Weil Sie in Weimar geboren sind.
Weil ich bin in Weimar geboren, bin dort auch in die Schule gegangen, habe hier viele Jahre im Umfeld von Weimar gelebt. Und das hat so einen Aha-Effekt gehabt, dass viele sagen, also wir haben jetzt mal die Nase voll von welchen, die immer ein bisschen von außerhalb kommen oder uns einfach aufgesetzt werden. Also Frau Stange, Sie wissen, wo die Geleitstraße ist, Sie kennen sich aus, Sie haben kennen die Geschichte ein Stück weit. Das macht mich stolz, ja.
Mhm. Wollen wir mal zu den Unterschieden kommen? Also ich habe jetzt etwas sarkastisch den Nicht-Unterschied oder den Unterschied zwischen SPD und Linkspartei angesprochen. Jetzt mal innenpolitisch, außenpolitisch kann man ja da doch große Unterschiede ausmachen. Sie nennen das Friedenspolitik, andere nennen das Europa-Verweigerung. Die sagen also, wer die NATO abschaffen will und also Auslandseinsätze grundsätzlich ablehnt, der ist nicht regierungsfähig. Ist das ein Angriff, der Ihnen wehtut?
Nein, der tut nicht weh. Weder mir persönlich noch meiner Partei, sondern das ist wirklich unser Alleinstellungsmerkmal mit erstens Abschaffung der NATO und zweitens auch keine Kriegseinsätze von deutschen Soldaten, weder im europäischen.
Auslandseinsätze? Also müssen ja nicht mal Kriegseinsätze sein?
Naja, auch Auslandseinsätze, weder im europäischen noch im Weltmaßstab. Also wir müssen Deutschland nicht am Kap von Afrika verteidigen, sondern da gehören wir einfach nicht hin. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, auf das ich sehr stolz bin. Mhm.
Gestern hat ja Herr Steinbrück im die Dreifaltigkeit oder die Unterschiede ausgemacht. Da sagt die Linkspartei, da gibt es ja die Realos, die Ostlinken, mit denen kann man ja auch regieren, auf kommunaler, auf Landesebene. Dann gibt es ja die kommunistische Plattform und dann gibt es die aus dem Westen, die er schon immer kennt und die eben von der SPD weggelaufen sind. Er sagt aber, wenn die alle weg wären, dann würde er ja auch mit der Linkspartei möglicherweise koalieren in einigen Jahren. Spüren Sie da eine Annäherung oder ist das nur Wahlkampfgeplänkel?
Also meiner Meinung nach ist das Wahlkampfgeplänkel und die Partei in Schubladen oder in Personengruppen einzustufen und dann daran festzumachen, ob ich mit ihr zusammenarbeite, ja oder nein, das finde ich schon weit hergeholt. Ich sage immer auf diese Frage, es gibt in jeder Partei unterschiedliche Ansätze von Personen. Das macht eine Partei auch aus. Das ist der Pluralismus in einer Partei, den wir ganz bewusst auch leben. Und ich kann mit Mitgliedern der kommunistischen Plattform gut zusammenarbeiten. Und das ist auch in Ordnung, dass es die gibt. So wie es viele weitere Arbeitsgemeinschaften und Strömungen gibt, die gibt es ja nicht nur bei uns, die hat die SPD genauso, die CDU hat die genauso, also was will ich mich da aufregen? Und eigentlich, glaube ich, sucht die SPD immer nur einen Grund, um eine Zusammenarbeit im Moment verneinen zu können, ablehnen zu können. Irgendwann, da wird sich keiner mehr an Peer Steinbrück erinnern, wird auch diese Hürde überwunden sein.
Also Sie sagen, Peer Steinbrück ist die Hürde auch für eine rot-rot-grüne Zusammenarbeit auf Bundesebene oder ist das nicht die Hürde? Das hört man ja von anderen, die sagen, also die Außenpolitik, die außenpolitischen Positionen der Linkspartei sind für die SPD nicht tragbar. Also sprich Auflösung der NATO und grundsätzlich Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr. Ist das für Sie gegeben oder könnten Sie sich vorstellen, dass es in einigen Jahren diese Position aufgeweicht wird?
Na, unsere Position wäre nicht aufgeweicht. Ich gehe davon aus, dass die SPD sich an diesen Positionen annähern würde oder muss, um auch eine gute, stabile linke Mehrheit in Deutschland zu etablieren.
Nicht, dass es eine Wiedervereinigung, also jetzt eine Parteifusion dann gibt, Mensch.
Ich denke, die Gefahr ist gering.
Die
Gefahr ist gering.
Was glauben Sie, wie es am 22. ausgehen wird? Wird es eine große Koalition geben? Gestern im Duell war das ja auch ein Thema. Je mehr man ablehnende Sache ist, umso eher sozusagen dann die Tendenz zu sagen, wird dann vielleicht doch so, wird es SPD mit CDU Regierung geben?
Also meiner Meinung nach ist die Gefahr gegeben, dass es diese große Koalition gibt. Die SPD wird sich nicht in ihren Prozenten sehr stabilisieren können, also noch mehr dazugewinnen. Ich gehe davon aus, dass Frau Merkel und die CDU bei den Prognosen, die sie jetzt immer hat, so um die 40% wohl einlaufen werden. Die FDP bleibt unter 5%, die ist nicht dabei. Demnach wird es nur die Große Koalition geben.
Dann werden wir uns mal wieder sprechen am 22., wenn Sie uns besuchen im Rathaus. Ich hoffe, Sie sind da. Dann können wir genau darüber mal reden, ob Ihre Prognosen eingetroffen sind. Also Sie sagen, es wird dann so zu einer Großen Koalition kommen, weil die FDP nicht reinkommt. Die Linkspartei, was glauben Sie, die schafft es ganz sicher?
Natürlich schaffen wir es ganz sicher, sonst würde ich ja nicht in den Bundestag kommen, direkt gewählt werden.
Wie viel Prozent, was glauben Sie?
Bin sehr zufrieden, zweistellig gehe ich davon aus, die letzten Umfragen geben uns da recht, bei 10% hat man uns gesehen und 10%, 10,5, 11%, das wäre schon gut.
Meistens kommt ja im Vorfeld einer Wahl dann nochmal die Vergangenheitsdebatte, also SED, Stasi, das wird ja dann nochmal gern bemüht. Deswegen auch trotzdem mal von mir die Frage, wird da noch was kommen, was glauben Sie? Und ist die Vergangenheit, haben Sie ganz persönlich Ihre Vergangenheit so weit sich damit beschäftigt, dass Sie sagen, ja, ich hatte Positionen, die hätte ich heute nicht mehr, da habe ich Fehler gemacht oder sagen Sie gerade die nicht, nö, das würde ich alles heute wieder so machen?
Ob die Vergangenheitsdebatte nochmal kommt, da müssten Sie unsere politischen Mitbewerber befragen. Wir hatten sie ja schon. Vor der Sommerpause ist sie ja schon hochgekommen. Sie ist in den letzten Wochen nochmal hochgekommen,
ihre Spitzenkandidatin Stasi-Leuten gesprochen hat.
Und wenn Kolleginnen und Kollegen zu Verbänden gehen, die sich für Rentengerechtigkeit einsetzen, das ist meiner Meinung nach in Ordnung, weil da gibt es wirklich Nachholbedarf und auch Schließung von Rentenlücken.
Aber sie hat sich damit in die Nähe sagen, von angepassten Staatsdienern gerückt und Stasi-Leuten. War das clever?
Also ich sage mal, wir sind seit 23 Jahren mit den Verbänden, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, immer sehr eng in der Zusammenarbeit. Und ein Prinzip war es auch immer der PDS und heute der Linken zu sagen, Aufarbeitung kann man nicht mit Rentenkürzungen und Rentenungerechtigkeit begehen, sondern da braucht es wirklich eine politische Aufarbeitung und auch eine persönliche Aufarbeitung. Das muss man strikt trennen. Und das hat auch die Kerstin Steinke gemacht und an der Stelle hatte sie auch meine Solidarität, wenn man sagt, ich gehe zu solchen Verbänden hin.
Hm. Ja? Wie ist Ihre ganz persönliche Aufarbeitung? Ein bisschen Problem mit dem Wort, aber Ihre Beschäftigung mit Ihrem politischen Werdegang? Sie sind ja relativ früh in zu DDR-Zeiten schon in die Politik gekommen und war natürlich in Ihrer angepassten Partei, der Partei, die das Primat ja der Politik hatte zu DDR-Zeiten. Haben Sie sich da auch verändert? Ist mit Ihnen was passiert und haben Sie auch so einen Prozess durchgemacht, der schmerzhaft war?
Also natürlich habe ich 89, 90 wie ganz viele ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger einen Prozess durchgemacht, der zum Nachdenken angeregt hat und der auch
Nachdenken angeregt, das klingt jetzt ein bisschen hölzern. Was meinen Sie denn?
Der auch schmerzhaft war. Nachdenken einfach, ich habe gestritten, ich habe gekämpft für einen Sozialismus, war davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind und Nachdenken war dann schon. Warum hat das nicht funktioniert? An welchen Stellen waren Positionen vielleicht einfach nicht durchsetzbar? War das System der DDR nicht dafür geeignet, für sozialistische Wege zu gehen oder sozialistische Wege zu gehen? Darum auch nachgedacht und auch selbst über mich nachgedacht. Und vielleicht war das nicht einfach. Also ich habe da auch so manche Träne in den Kissen geheult darüber. Und heute sage ich, Vergangenheit ist schon was auch wehtun kann, was auch zum Nachdenken angeregt hat. Und ich bin aber sicher, dass die Idee des Sozialismus, dass die noch nicht vorbei ist, sondern es wird zu einem Zeitpunkt, ich bin ja auch der Auffassung, dass ich diesen Zeitpunkt nicht mehr erlebe, eine gerechtere soziale Gesellschaft hier einziehen müssen in Deutschland und überhaupt in Europa. Ob sie Sozialismus heißt oder ob sie einen anderen Namen haben wird, das weiß ich nicht. Aber eine soziale Gesellschaft, wo alle Menschen gute und gleiche Chancen haben zum Leben, die wird es geben müssen. Hm. Die braucht es.
Dann reden wir mal über das Ding, über Ihre Gesellschaftsvision, was noch keinen Namen hat oder vielleicht diesen Namen Sozialismus dann nicht mehr trägt aus Ihrer Sicht. Wie kann denn so eine Gesellschaft aussehen? Sind Sie da jemand, der sagt, der Kapitalismus als Wirtschaftsform muss abgeschafft werden? Und auf der anderen Seite gibt es ja noch Rechtsstaat, Demokratie, Wahlfreiheit. Wie geht das dann zusammen? Sind Sie eine strikte Kapitalismusgegnerin, die sagt, also dieses kapitalistische System geht gar nicht? Sind Sie da eher so eine Linke in der Linken?
Also wo ich eingeordnet werde oder wie ich eingeordnet werden könnte, weiß ich nicht. Ich würde mich nicht als Linke in der Linken bezeichnen, aber ich sage, es widerspricht sich doch nicht. Eine neue Gesellschaft, wo soziale Gerechtigkeit herrscht und Demokratie. Nur so kann es zusammenpassen, weil das wird ja der DDR zum Vorwurf gemacht, dass die demokratischen Rechte von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr gewährleistet waren, dass wir sie nicht geachtet haben. Und darum
wir
sage ich,
in dem Fall die SED. Das ist ein Grund, warum Sie auch Tränen ins Kissen geweint haben, weil Sie sagen, da habe ich Fehler gemacht.
So. Ja, und, ja, klar, natürlich. Und da sage ich, eine neue Gesellschaftsform, wie auch immer sie heißen mag, die geht nur mit Demokratie her, mit Mitwirkungs-, Mitbestimmungsrechten von Bürgerinnen und Bürgern. Das ist so eine Vision, die ich habe.
Kommen wir mal zum Wirtschaftssystem, weil das ist ja nochmal die Frage, weil es gibt ja so die Diskussion derzeit, was ist denn das denn für ein Wirtschaftssystem? Eine soziale Marktwirtschaft, also Kapitalismus light, oder wie kann es denn gehen zukünftig?
Kapitalismus light, nein, auch das wird es nicht geben. Ich kann mir vorstellen, dass es viele, viele große Genossenschaften geben kann, dass man sich zusammenschließt, auch wo Arbeitnehmerbeteiligung in Betrieben ist, wo Gewinne auch wieder ausgeschüttet werden, wo die Gewinne sich nicht einzelne Personen auf die Banken tragen oder in Aktien investieren, sondern wo der die wirtschaftlichen Aktivitäten wirklich an der Werkbank vollbringt, dass dieser Mensch auch was davon hat. Ja, nicht also nur in Form von Gehalt und Lohn, sondern auch in Beteiligungsrechten.
In Beteiligung, okay. Ja. Aber trotzdem ist es dann, gibt es dann Konkurrenz in so einem neuen Wirtschaftsgesellschaftsmodell? Gibt es da noch Geld oder wie soll das aus Ihrer Sicht aussehen?
Ja, es wird wohl noch Geld geben, in Europa weiterhin den Euro, davon gehe ich aus.
Ach ja?
Ach ja. Ich bin davon überzeugt, dass es weiter den Euro geben wird. Der ist dann gefestigt und stabilisiert. Ja.
Aber ist denn nicht der Euro auch eine Ursache dafür, dass die Südländer jetzt die Riesenprobleme haben? Wir exportieren wie die Weltmeister und die können im Süden nicht abwerten. Also der Euro ist aus Ihrer Sicht eine gute Idee und soll erhalten bleiben, auch in dem jetzigen Währungsraum und sogar noch ausgeweitet werden, wenn ich sicherlich verstehe?
Ja, also meiner Meinung nach ist der Euro eine gute Idee. Er ist nur schlecht angefangen worden umzusetzen. Das ist das große Problem. Man hat vor 10 Jahren angefangen, den Euro einzuführen. Man hat sich nicht um eine Sozialunion in den Ländern gekümmert. Das ist das Negative daran. Das muss aber jetzt geändert werden. Wir brauchen, denke ich, in den Euro-Ländern eine gute Sozialunion, wo auch gute gesellschaftliche Bedingungen geschaffen werden, um den Bürgern, die in den Euroraum wohnen, Perspektiven zu geben.
Jetzt kommen wir, Frau Stange, in die Abschlussrunde. Wir könnten das Thema ewig ausweiten, aber Sie sehen, eine Stunde, die geht eben sehr schnell um, das denkt man gar nicht. Wir haben ja viele Themen gar nicht angesprochen, ein paar nur gestreift, aber man kann Sie ja noch befragen auf den üblichen Wegen, Ihnen eine Mail schreiben, in den sozialen Netzwerken oder vielleicht auch Sie ganz persönlich antreffen. Wo sind Sie in der nächsten Zeit zu sehen? Haben Sie einen Stand oder wo kann man auf Sie treffen? Oder gehen Sie mal wieder ins Freibad? Oder in dem Moment regnet es ja, kann man vergessen. Also, Hallenbad wäre vielleicht mal angesagt.
Also Freibad könnte man Ende der Woche vielleicht nochmal in Angriff nehmen, soll ja nochmal schön werden. Der Altweibersommer ist ja im Anrücken. Zu treffen findet man mich heute auf dem Anger zum Beispiel, da ist ein Stand von Mehr Demokratie. Da geht es um Volksbegehren, auch auf Bundesebene, da werde ich sein.
Wie viel Uhr?
Ab 14 Uhr.
Ab 14 Uhr auf dem Anger.
Ja, dann bin ich nachher gleich in den Thüringer Landtag, der tagt das Thüringer Arbeitslosenparlament und macht ihre Forderungen nochmal deutlich, was die ganze Arbeitsmarktreform anbelangt. Ich werde am morgigen Dienstag auf den Roten Berg sein, mache ein Spätsommerfest mit Seniorinnen und Senioren und auch mit Kindern, gemeinsam so generationenübergreifend. Ich bin in verschiedenen Diskussionsrunden und am besten, man schaut auf meine Internetseite, www.carolastange2013.de.
Sie haben jetzt nicht abgelesen. Muss man mal sagen, dass Sie jetzt die Termine doch alle im Kopf haben. Ja. Sie sind noch nicht ganz so fremdgesteuert, fremdbestimmt. Verlieren Sie irgendwann mal den Überblick, sagen, wo bin ich denn heute, wo bin ich morgen, wer bin ich überhaupt?
Nee, ich passe da schon auf. Ich will schon selbst auch entscheiden können, zu welchen Terminen ich gehe und welche ich vielleicht einfach mal auslasse. Ich schreibe mir das auch ganz vielleicht ein bisschen altmodisch, in einen großen Kalender, den ich immer mit mir rumtrage.
Analog, also, richtig, die Sachen mit dem Stift.
Ja, richtig mit dem Stift, nicht in mein Handy rein, sondern alles mit dem Kalender, weil so habe ich am besten den Überblick und ich finde das auch gut für mich, auch immer noch mal raufzuschauen, was machst du jetzt, wo gehst du morgen hin?
Frau Stange, jetzt will ich doch nochmal ganz genau wissen, ich stehe jetzt in der Wahlkabine, also ich jetzt mal stellvertretend für viele Menschen, die jetzt zur Wahl gehen und dann lesen Sie Antje Tillmann, CDU, Diplom-Finanzwirtin, Carola Stange, Gattmann, Carsten Schneider. Wen wähle ich jetzt? Den Schneider kenne ich aus dem Fernsehen, das ist mein Tagesteam. Antje Tillmann, die kennt sich mit Finanzen aus, Carola Stange kenne ich auch und jetzt bin ich mir nicht sicher und sage irgendwie, ich finde ja die Merkel gut, deswegen wähle ich vielleicht die Tillmann, aber Carsten Schneider ist eigentlich auch ganz nett und die Linke hat ja eine klasse Forderung, habe ich ja gerade gehört. Warum jetzt gerade Sie persönlich? Was würden Sie mal sagen, der sich unsicher ist zwischen den dreien, zwischen denen Sie sich ja vielleicht abspielt, wie Sie sagen, gerade bei Ihnen jetzt das Kreuzchen zu machen?
Na, ganz einfach. Carola Stange steht für 100% Soziales. Sie hat die sozialen Themen auf ihrer Agenda, was Frau Tillmann und Herr Schneider nicht haben. Sie haben in den letzten Jahren die Banken gerettet, aber haben die Menschen vergessen. Und ich bin eine Frau, die man nur direkt wählen kann. Die anderen zwei sind über die Liste abgesichert. Die sind also sowieso in dem Bundestag. Mich hat man nur direkt. Und wer die Vielfalt von Vertretungen und Vertretern haben möchte, von Thüringen, also von dem Wahlkreis 193, der muss einfach Carola Stange mit der Erststimme wählen, weil dann ist soziale Kompetenz, soziale Themen sind dann in Berlin und da sind sie gut aufgehoben bei Carola Stange.
Und dann müssen Sie nach Berlin ziehen. Würden Sie das machen oder würden Sie pendeln?
Ich würde pendeln.
Also Sie wollen schon noch in Erfurt wohnen bleiben?
Natürlich, ich bleibe hier. Hier ist meine Familie, hier bin ich verwurzelt. Mein Garten, der musste auch ab und zu mal gepflegt werden dann, ne?
Ja, das ist mit den Kartoffeln, Tagen, ne? Damit es mit den Kartoffeln auch klappt, die kleinen, die großen Kartoffeln. Klar. Frau Stange, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Wir hören uns wieder, hoffe ich zumindest am 22. im Rathaus. Werden Sie kurz mal zur Verfügung stehen, dass wir über die Zahlen sprechen, ob Ihre Prognosen, die Sie genannt haben, wie nah Sie dran sind und ob Sie einen guten Riecher hatten für die Prognosen. Das werden wir wissen am 22. September im Gespräch. Carola Stange, Direktkandidatin für den Wahlkreis 193, das Erfurt, Weimar und Weimarer Land 2. Und alles Weitere gibt es auf der Mediathek von Radio Frei, auch das Gespräch jetzt nochmal dann nachzuhören, vielleicht ab morgen. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.